Ich dachte mir, ich mache die schlechten Wortwitze direkt am Anfang. Dann haben wir es hinter uns, ne? Wunderbar, dass ihr hier seid. Auch viele Grüße an das wunderschöne Pitztal. Das ist die Skifreizeit. Wenn ihr gerade am Pitztal wart und du hörst jetzt die Predigt, kannst du nachher zu mir kommen und dir ein Lachgummi abholen. Mal gespannt, wie ob die Tüte leer wird. Wer es nicht schon da hinten auf der Wand gelesen hat oder bei Facebook oder heute irgendwann zugehört hat, das Thema ist Wunder. Gab es ja auch schon direkt im Intro-Video. Wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht, mit einem Mond, der die Meere bewegt, und du glaubst nicht an Wunder. Damit sind wir auch schon fast bei meinem ersten Beispielwunder. Ich habe mal 4 Wunder rausgesucht, gibt natürlich unendlich viel mehr, allein in der Bibel und außerhalb. Wenn du dir jetzt irgendwie den Gedanken hast, während der Predigt, ich habe ja auch mal irgendwas erlebt und ich glaube, da war irgendwie Gott im Spiel, merkst dir, nachher hast du dann die Gelegenheit, das noch mit uns zu teilen, wenn du möchtest. Nur schon mal als Info. Zurück zum blauen Planet. Was da besprochen wird, ist ja im Prinzip das Schöpfungswunder. Ne, wir leben auf unserer Erde und das ist, wenn man es genau anguckt, eigentlich ziemlich abgefahren, dass das alles so funktioniert, wie es funktioniert. Und ich habe immer mal erzählt, dass ich irgendwie denke, dass es fast schon das größte Wunder ist, dass wenn ich auf der Straße lang laufe, dass ich weiß, dass ich einen Schritt vor den anderen setzen kann und mir nicht plötzlich der Boden vor den Füßen weg ist oder mir der Ziegelstein ins Gesicht springt. Und das ist aufgrund von diesem Schöpfungswunder, weil Gott Naturgesetze geschaffen hat, auf die wir uns verlassen können und die nicht einfach, ne, plötzlich ausgehebelt sind und mir springt dieser böse Stein ins Gesicht. Und das klingt jetzt vielleicht spaßig, aber wenn ihr da mal ein bisschen drüber nachdenkt, das macht wahnsinnig viel mit euch, weil weil das, glaube ich, ein ganz krasses Urvertrauen in euch aufbaut, dass es eben so ist, dass ihr wisst, wenn ihr den Schritt vor den anderen setzt, das ist eine Umgebung, in der ihr überhaupt leben könnt. Wenn ihr euch vorstellt, ihr könnt euch nicht drauf, auf das nicht verlassen, dann ist es, glaube ich, nicht möglich für uns Menschen zu leben, weil wir überhaupt gar nicht im Entferntesten irgendein Vertrauen aufbauen können. Oder auch die Tatsache, dass jeden einzelnen Tag, in dem du lebst, die Sonne aufgeht. Ja, das ist für uns völlig normal, passiert ja jeden Tag, aber da hängt ein riesen krasses System dran, warum das so ist und warum wir uns da wirklich drauf verlassen können. Und das ist das, was in dem Schöpfungsbericht gleich am Anfang der Bibel, um was es da geht, wenn es heißt, dass Gott die Welt ordnet aus dem Tohu Wabohu. Das ist genau das, was ich denke, dass damit beschrieben ist. Dieses Wunder, dass aus diesem absoluten Chaos, was da ist, eben diese Ordnung geschaffen wird, die uns irgendwie ermöglicht, überhaupt zu leben. Und ja, das Paradoxe daran ist, dass das ein ziemlich krasses Wunder ist, aber dass vielleicht die größten Wunder manchmal die sind, über die wir uns überhaupt gar nicht mehr wundern. Aber das reicht mir nicht. Also schön dieser blaue Planet und ich glaube auch, dass diese Ordnung ein Wunder ist. Aber es hat ein Problem. Und das Problem ist, wenn es dann nichts weiter gäbe, dann hätte Gott einmal unser Universum so bauen müssen, wie es ist. Dann hätte er es angeschubst und dann hätten all diese schönen Naturgesetze und Regeln und diese ganzen Grundfesten unserer Erde, die wären losgelaufen und hätten sich gedreht und gedreht und hätte eigentlich gar nichts mehr machen müssen. Aber das glaube ich nicht, dass das so war. Und zum Glück gibt es da noch viele andere Leute und es gibt auch sehr alte Menschen, die ihre Erlebnisse mit Gott aufgeschrieben haben in der Bibel und auch später noch darüber hinaus, weil eben Gott nicht einfach nur dieses Schöpfungswunder getan hat, hat er angeschubst und sich dann schlafen gelegt, sondern weil er immer noch ein Interesse hat, einzugreifen. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte von Mose. Kennt ihr ja wahrscheinlich mit dem Mose befreit die Sklavenarbeiter vom großen Pharao, führt sie raus. Gab es vorher eine riesen Aktion und Diplomatie und hin und her. Auf jeden Fall, irgendwann durften die gehen. Dann laufen sie schon raus, sind gerade in der Freiheit. Dann überlegt sich der Pharao anders, schickt seine Armee danach, nach denen, um die wieder reinzuholen. Und die Israeliten, die Sklavenarbeiter, haben ein Problem. Vor ihnen ist nämlich jetzt ein Meer. Und da können sie nicht drüber. Vorne Meer, hinten die Armee. Und die Geschichte ist ziemlich bekannt. Gott greift ein. Es ist nicht vorbei von den Israeliten, für die Israeliten, für die Sklavenarbeiter. Und er schickt einen Ostwind und das Meer geht zur Seite und sie können durchlaufen. Was ist jetzt mein Punkt? Mein Punkt ist, in der Bibel stehen zwei verschiedene Versionen von dieser Erzählung. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Aber es gibt, die stehen sogar direkt nacheinander, ein Vers und dann der nächste. In dem ersten Vers schickt Gott einen Wind, der das Meer zur Seite pustet. Und dann können die Sklaven da durchlaufen. Und direkt danach steht, und dann teilte Gott das Meer und das Meer stand, so wie man es bei Bruce Allmächtig kennt, rechts und links wie eine Wand von diesen Leuten und sie laufen da durch. Klingt für uns ein bisschen komisch, weil, ja, ist ja schon, wie soll das gehen so nacheinander? Einmal ist dann weg und dann ist wieder hoch. Das ist aber für den alten Orient überhaupt gar kein Problem, weil die zwei verschiedene Situationen beschreiben können, um unterschiedliche Sachen zu beleuchten. Unterschiedliche Aspekte, das gibt es ganz oft in der Bibel. Möchte jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, kann ja nochmal auf mich zukommen, wenn man noch ein Beispiel haben möchte. Und ich glaube, dass in diesem zweiten Satz die Erzähler deutlich machen, dass das Entscheidende an dieser Situation nämlich nicht ist, dass da einfach nur ein Wind kam, der das weggepustet hat und alles hätte ja auch mal aus Zufall passieren können, sondern dass es ganz klar ein Eingreifen von Gott war in die Situation, um sie zu retten. Und das wird nochmal deutlich gemacht durch diesen zweiten Satz mit der schönen Bildersprache, dass da die Wände vom Meer noch da standen und so, dass man sich das richtig schön vorstellen kann. Und diese Art von Zuschreibung, die ist super wichtig, vor allem im Alten Testament, dass das Entscheidende ist bei den Wundergeschichten, dass da jemand sagt, und das war wirklich von Gott. Und ich habe da ein Beispiel, das ist letzte Woche mir passiert, vielleicht um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Und zwar waren ja einige von uns in einem größeren Gottesdienst. Man konnte nicht mehr rein, weil man ich war nur 10 Minuten zu früh, war schon alles voll. Und ich war dann in einem zweiten Raum mit einem Freund von mir. Und der hat, da gab es dann so eine Audioübertragung hin. Und da gab es auch so eine Musikanbetungszeit am Anfang. Wir saßen da mit so anderen Leuten und alle waren so ein bisschen angepisst, weil sie nicht in den Hauptraum rein durften. Und dann haben wir diese Musik gehört und irgendwie kam nicht so richtig Stimmung auf. Alle saßen so ein bisschen da, es war so ein bisschen peinliche Stimmung. Und dann kam da so ein Typ rein zu uns und hat sich dann da hingesetzt. Der hatte so seine Hosen in den Socken, so eine Armeejacke an, Käppi auf. Und er setzt sich dann dahin. Und dann fängt er so an, so, ja, die Musik läuft halt noch, fängt so an, so mitzusummen, so, ja, jo. Und alle gucken den so ein bisschen schräg an, weil der war, weiß ich nicht, dachten so, ja, was ist das für einer? Und dann hat er so mitgesungen und plötzlich hat das irgendwas gemacht. Ja, und die Leute haben sich plötzlich getraut, selber so ein bisschen mitzusingen. Ne? So, also langsam in Gänge gekommen, dann hat man das mitgesungen, sind dann aufgestanden. Und ich hab so zu meinem Freund an der Seite gesagt, so, nice, das war jetzt auch mal wirklich der Heilige Geist. Ne? Ich hatte das einfach mega benutzt, da hier die Stimmung aufzulockern. Und der Freund meinte nur so zu mir, ach nee, das ist doch eigentlich nur, weil jetzt das Lied gewechselt hat und plötzlich ist ein Lied, das kennen alle. Ja, kann sein, glaube ich nicht, kann aber auch sein. Ne? Aber das Besondere ist ja eigentlich genau das Gleiche. Wir haben halt eine Situation erlebt und ich habe das quasi Gott zugeschrieben. Ja. Ich habe einfach gesagt, das war eben nicht einfach nur, weil halt jetzt das Lied jetzt kannten, sondern für mich war das ganz klar, da hat Gott eingegriffen und hat diesen schrägen Typen benutzt, um da die Stimmung echt aufzulockern. Ja. Und ich fand, das war ein schönes Beispiel, deswegen erzähle ich das euch. Dann möchte ich ein anderes Wunder anreißen, und zwar ein König Hiskia. Der ist nämlich krank. Der hat ein Geschwür und ein Prophet kommt zu ihm, Jesaja, und der sagt ihm, Digga, du bist bald tot. kannst nichts machen. Dann geht er wieder und der König, der weint und weiß gar nicht, was er machen soll und betet zu Gott. Ja, bitte nicht, ich bin doch eigentlich ein ganz, ganz nicer Bub, ja. Mach immer schöne Sachen und versuche mich an deine Gesetze zu halten. Auf jeden Fall schickt Gott dann den Propheten Jesaja zurück und sagt dann, ja okay, ich heile dich von diesem Geschwür und obendrein wirst du nochmal 15 Jahre länger leben, als ich eigentlich gedacht habe. Und dann sagt der Prophet Jesaja zu dem König, und Gott will dir sogar ein Zeichen geben, dass das nicht einfach nur Gelaber ist. Und du darfst dir sogar aussuchen, was du gerne hättest. Und zwar hast du zwei Optionen. Es gibt hier eine Sonnenuhr. Und du kannst dir jetzt sagen, als Zeichen, ich hätte gerne, dass diese Sonnenuhr plötzlich mal 8 Stunden vorgeht. Oder 8 Stunden zurück. Der Schatten sich 8 Stunden zurückdreht. Und witzigerweise sagt der Hiskia dann, ja, also mit Sonnenuhr vorgehen, so einfach mal 8 Stunden, das ist ja viel zu billig, ja, das kann ja jeder. Nee, ich will, dass die zurückgeht. Dann betet der Prophet zum Herrn und der Schatten läuft auf der Uhr zurück. Und ich erwische mich dann, wenn ich so eine Wundergeschichte lese im Alten Testament, dann erwische ich mich dabei, wie ich mir irgendwie jetzt vorstelle, hey, hat Gott es denn jetzt eigentlich gemacht? Ne? So Sonne, und wir wissen ja, dreht sich dann da alles rum und das ganze Universum, und außerdem gibt es noch da die Erdumdrehung und Fliehkraft und Anziehungskraft und so. Wie kriegt er das jetzt eigentlich hin, dass da die Sonne zurückgeht? Ne? Also hat er das ganze Universum einfach mal rückwärts gedreht und nochmal schnell ein extra Gesetz ausgedacht, dass wir nicht alle irgendwie wegfliegen von unserem Planeten und so weiter. Und dann habe ich mir so gedacht, das ist zu kompliziert. Da habe ich mir gedacht, vielleicht irgendwie eine neue Regel erschaffen, dass der Schatten einfach irgendwie schief läuft oder so. Und dann habe ich mir so auf den Kopf gehauen und dachte mir, ich glaube, wenn man so an das Thema rangeht, dann kommt man nicht besonders weit. Ich glaube, dass die Geschichte die folgende Erfahrung verpackt, dass nämlich Gott sein Versprechen hält, wenn es dir einmal gegeben hat. Und weil er so mächtig ist, dass ihm selbst das ganze Universum gehorcht. Das ist quasi die Aussage, die eigentlich da drin steckt. Und die ist quasi so gebaut, dass die in dieser Bildersprache, dass das rüberkommt, sozusagen. Also auch quasi diese Zuschreibung, die wir da vorher schon mal hatten. Und das wurde dann, glaube ich, im Orient, im alten Orient, dann super gut verstanden, wenn man das so irgendwie erklärt hat. Und wenn man... Ja, so muss man da irgendwie dran gehen, so ganz checke ich das auch nicht. Also wenn man quasi sich in diesem aufgeklärten Denken verfängt und dann versucht, also mit unseren heutigen Methoden draufzugehen, den Text zu auseinanderzunehmen, dann wird man ziemlich viel verpassen, was damit eigentlich gemeint ist. Und da gibt es eine schöne Geschichte von meinem, nicht eine Geschichte, eine Aussage von einem meiner Lieblingstheologen, Chesterton heißt der, und der hat mal gesagt, das ist vielleicht so ein bisschen, manchmal mit diesen abgedrehten Geschichten, das ist manchmal ein bisschen so, wie wenn wir eine Geschichte lesen von einem Drachen und einem Ritter, ja, also der Ritter zieht zum Felde gegen den Drachen, dann erzählen wir diese Geschichte ja nicht, weil wir irgendwem davon überzeugen wollen, dass es einen Drachen gibt, ja, also dass er irgendwie, sondern der Punkt in der Geschichte ist eigentlich, dass man diesen Drachen besiegen kann. So. Und das fand ich irgendwie einen ganz coolen Ansatz. Deswegen sind diese Geschichten, zum Beispiel manche von diesen Drachengeschichten, ja auch heute noch so schön, ja, weil wir nicht alle sagen, so, ja, ist ja irgendwie alles Bullshit, den Drachen geht es ja eh nicht, haha, sondern weil eben wir irgendwie spüren, da steckt was dahinter. Ja, da steckt dahinter, wir können diesen Drachen besiegen, was auch immer das dann sein soll. Da waren wir jetzt im Alten Testament, aber bevor ich ins Neue hüpfe, da habe ich mich auch noch eine Geschichte rausgesucht, nochmal ein bisschen was halbphilosophisches. So, der Marco hat das auch schon mal so ein bisschen angerissen in seiner natürlich-übernatürlich-Predigt. Und zwar gibt es ein altes Wunderverständnis, das meiner Meinung nach nicht sonderlich hilfreich ist. Und zwar ist es das Verständnis, dass Gott im Laufe der Zeit immer mehr in eine ganz bestimmte Ecke gedrängt hat. Und zwar eine Ecke, in die er eigentlich nicht reingehört. Und in dieser alten Vorstellung, da unterscheidet man zwischen dem, was quasi normal ist, zwischen dem, was man erklären kann und zwischen dem, was irgendwie darüber hinausgeht. Und sobald wir das dann irgendwas nicht mehr erklären können, dann ist es Gott am Werk, dann ist es irgendwie ein Wunder. Und als dann die Menschen langsam manche Dinge besser verstanden haben, über den Lauf der Zeit, manche konnten sie vielleicht sogar erklären, dann gab es irgendwie viel weniger Grund, noch irgendwo drin Gott zu sehen oder irgendwie, ne, Gott überhaupt. Manche haben das dann zu Ende gedacht und dachten dann so, ja, wenn wir irgendwann die Weltformel gefunden haben, dann können wir alles erklären, dann brauchen wir Gott eigentlich auch überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, dass diese Art von Wunderverständnis nicht gut ist. Weil einige Sachen, die für viele Menschen ein lebensrettendes Wunder sind, und die hätten dann überhaupt nichts mit Gott zu tun. Also Dinge wie zum Beispiel Medizin oder auch unser Rechtsstaat. Ja, das sind Dinge, die haben sich im Laufe von einer sehr langen Zeit entwickelt und die haben sich irgendwie etablieren und durchsetzen können. Wer weiß, wie lange noch. Aber auf jeden Fall ist das für mich nicht selbstverständlich. Und auch diese Entwicklung schreibe ich, ganz so ähnlich wie wir es auch im Alten Testament gesehen haben, die schreibe ich unserem Gott genauso zu. Für mich ist 300 Jahre Medizingeschichte, 300 Jahre Wirken vom Heiligen Geist. Ja. Und das führt uns dann jetzt so ein bisschen zu der Frage, was ist jetzt dann überhaupt irgendwie ein Wunder, ja, wenn es irgendwie mehr sein muss als nur ein wundersamer Verstoß gegen Naturgesetze. Und ich glaube, Gott möchte mit seinen Wundern, die er tut, unsere gewohnte Wahrnehmung der Wirklichkeit aufbrechen. Und zwar durch sein rettendes und unerwartetes Eingreifen. Gott möchte mit seinen Wundern unsere gewohnte Wahrnehmung der Wirklichkeit aufbrechen. Und zwar durch sein rettendes, unerwartetes Eingreifen. Das halte ich für eine sehr gute Definition. Und als ich ganz neu in die Satzung gekommen bin, ist schon ganz lange her, da hat mich fasziniert, dass ich irgendwie gespürt habe, die Menschen hier, die rechnen ganz konkret mit diesem rettenden und unerwarteten Eingreifen Gottes. Und irgendwie mehr, als ich das bis jetzt gewohnt war. Also ich kannte das auch vorher schon, dass man für Menschen gebetet hat, die krank waren und dass man auch geglaubt hat, dass Gott dann wirkt und ja, der Person bei der Genesung hilft oder bei den Ärzten ist bei einer Operation. Das stimmt natürlich auch alles. Aber diese irgendwie direkte Erwartung, dass Gott einfach so irgendwas tun kann, die war für mich irgendwie neu. Und das fand ich sehr faszinierend. Und ungewohnt, manchmal auch ein bisschen gruselig, weil ich das alles nicht so richtig einschätzen konnte. Und es gibt natürlich Gründe, warum mir das auch nicht immer geheuer war und manche Bedenken sind bestimmt auch irgendwie berechtigt. Aber ich habe jetzt die vergangenen Tage ein starkes Zitat gelesen und das hat mich ins Nachdenken gebracht und werde ich euch gleich vorlesen. Und vielleicht bist du, so wie ich auch, ein Mensch, der eher dazu tendiert, ein bisschen zu viel nachzudenken, als gesund ist. Oder du bist auch jemand, so wie ich, der ganz gerne manchmal die Dinge unter Kontrolle haben möchte. Vielleicht, weil wir gelernt haben in unserem Leben, dass wenn wir die Dinge gut einschätzen können, dass das uns irgendeine Art von Sicherheit im Leben gibt. Ja, wenn ich berechnen kann, wie der Stein runterfällt und dann ausweiche, dann trifft er mich ja nicht. So, vielleicht so irgendwie in der Richtung. Und wenn das für dich zutrifft, dann möchte ich dir ein Zitat mitgeben. Das Zitat ist von C.S. Lewis. Und das geht so: Manchmal geht es nicht nur um den Glauben, sondern es geht um die unendliche Besorgnis, die ganze Welt könnte unseren Händen entgleiten. Also vielleicht ist das ja ein Grund, warum wir manchmal nicht mit Wundern rechnen, weil wir Angst haben, die Welt könnte uns irgendwie entgleiten. Wir können sie nicht mehr verstehen, vielleicht können wir sie nicht mehr kontrollieren. Manchmal geht es nicht nur um Glauben, sondern um die unendliche Besorgnis, die ganze Welt könnte unseren Händen entgleiten. Vielleicht hilft dir das ja was, oder wenn du darüber nachdenkst, bringt es dir irgendwas. Aber jetzt ab ins Neue Testament zu einer meiner Lieblingswundergeschichten von Jesus. Steht in Johannes 9 und die erzähle ich euch mal kurz nach, weil die 40 Verse, das ist ja ein bisschen zu lang, das vorzulesen, dachte ich mir. Jesus und seine Jünger, die laufen zufällig an so einem Typen vorbei, der ist blind. Und die Jünger fragen, wer ist denn jetzt schuld eigentlich, dass der Dude da blind rumhängt? Der hat er oder seine Eltern, irgendwer muss ja eine Sünde begangen haben. Aber Jesus macht klar, nee, geht hier um was anderes. Und dann spuckt er in den Sand, macht Matsch mit seiner Hand, klatscht die dem Typen ins Gesicht, ohne mit dem vorher zu reden, muss man sich mal vorstellen. Ich finde das mal ganz witzig, sich das so auszumalen. Und sagt, ey, Junge, wasch dich mal. Ist so, ja. Geh mal zum Teich, wasch dich. Und der geht auch wirklich weg und wäscht sich. Also was soll er auch sonst machen, hat er den ganzen Matsch im Gesicht. Ne? Und als er wieder zurückkommt, dann kann er sehen. So. Irgendwo zwischen diesem Matsch draufkleiden und am Ende kommt er wieder zurück. Irgendwo da ist das Wunder passiert. Wir wissen nicht so ganz genau, wo. Irgendwo da. Und dann geht es aber erst richtig los. Und bevor wir da in die Action reinspringen, noch ein paar Gedanken. Und zwar möchte ich kurz darauf eingehen, was ist der Unterschied zwischen einem Wunder und zwischen Magie? Klingt jetzt leicht ein bisschen abgedreht, aber ich glaube, das ist ganz gut, dass man das weiß. Magie ist nämlich, wenn ich sage, wenn ich jetzt bei Vollmond um 23:45 20 Mal um dieses Feuer rumtanze und dann sage ich Abracadabra, dann wirkt's, dann bringt's was. Das ist Magie. Ja. Und Jesus macht das aber ganz anders. Ja. Also Jesus, der spuckt in den Sand oder berührt irgendwelche Augen, der macht interessanterweise auch, gut, er berührt ziemlich viel, aber er macht eigentlich er macht keine Magie. Ne? Also er sagt nicht, jedes Mal, wenn ich einen Blinden habe, dann spucke ich in den Sand, rühre mir meine Paste an, ne? Tu das da rüber, dann schicke ich den zu diesem Teich und dann kommt er sehend wieder zurück. Nö, passiert nicht. Das passiert nur einmal. Aber er heilt auch andere Blinde und dann macht er ganz anderen Kram. Ne? Also oft fasst er sie an, also gibt schon ein paar Gemeinsamkeiten, aber es ist definitiv keine Magie. Und ganz oft, wenn Jesus ein Wunder vollbringt und auch die Apostel später, da machen die eigentlich gar kein großes Ramazamba, sondern Jesus geht irgendwie zu jemandem hin, der gelähmt ist und sagt, du, Digga, steh auf, geh nach Hause. Und was macht er dann? Und ich habe mich manchmal gefragt, oder vielleicht können wir uns mal fragen, wie sieht es eigentlich aus, wenn wir für ein Wunder beten oder wenn wir um ein Wunder bitten? Also sind wir da auch so wie Jesus oder wie die Apostel, die irgendwie so ganz einfach einen ganz normalen Satz sagen und dann passiert halt was? Oder haben wir manchmal auch die Tendenz, so uns unsere eigenen Rituale, unsere einen zu entwickeln? Ne? Also so ein bisschen so eine Magiehoffnung zu haben. Ne? Vielleicht steckt das auch manchmal in uns drin. Ne? Ist auf jeden Fall meine Frage. Da können wir auch mal so ein bisschen drüber nachdenken. Aber weiter in unserer Geschichte. Dann stehen die da da zusammen rum und einige Nachbarn kommen vorbei. Und die glauben das nicht so ganz. Ja, die glauben nicht, dass da ein Wunder passiert ist. Also sie sehen, der Typ, der war vorher blind und jetzt kann er sehen. Aber glauben sie nicht. Die sagen dann, nee, also das ist bestimmt einer, der sieht ihm nur ähnlich. Zum Beispiel. Und kann das einfach nicht glauben. Und das macht deutlich, dass ein Wunder nicht automatisch hilft, dass wir glauben. Ja, also auch ein ganz spektakuläres Wunder beweist nicht, dass da Gott jetzt gehandelt hat. Ne? Nur die, das kann man auch in vielen anderen Geschichten so ein bisschen, sieht man das, nur die sich auf Jesus einlassen, die erkennen, dass hier eigentlich gerade Gott gewirkt hat. Und für die anderen können die größten Wunder, wenn Jesus irgendwelche Heilungen, abgetretene Heilungen macht, Dämonen austreibt, das ist für viele, die daneben stehen, die können auch sagen, ja, glaube ich nicht, dass der von Gott ist. Der ist bestimmt nur der Oberdämon und deswegen kann der den anderen sagen, was sie machen sollen. Ne? Also ist anscheinend noch keine Garantie. Und dann kommt der Junge und erzählt seine Geschichte einfach nochmal. Von seiner Perspektive, wir kennen sie ja schon. Und dann diskutieren einige Pharisäer, ob jemand, der am Schabbat heilt, das war Sonntag, ob der eigentlich von Gott sein kann. Weil da darf man ja nicht arbeiten. Und der ist ja schon irgendwie sein ganzes Leben lang blind. Also wäre jetzt ja auch nicht so schlimm gewesen, wenn er noch einen Tag länger blind gewesen ist. Also das war jetzt echt nicht notwendig, dass man dafür das Schabbatgesetz durchbricht. Und dann rufen die Eltern herbei und können es auch alles nicht so ganz glauben und fragen, hier, das ist doch dein Bub, ne? Sag mal, stimmt es, dass der dass er vorher blind war und wie ist das eigentlich passiert, dass er jetzt wieder sehen kann? Und dann sagen die Eltern, ja, wir sind ja, der ist so alt genug, frag den doch einfach. Und das sagen die, weil die halt Angst vor den Juden haben, ne? Weil die werden, wenn die da irgendwie solche Wunder anerkennen und dann Jesus, und dann werden sie am Ende aus der Synagoge ausgeschlossen. Das hatten die vorher beschlossen. Deswegen weichen die so aus und sagen, ja, frag den doch einfach, der ist so alt genug. Und diese Situation wird immer skurriler. Und einige sind sich sicher, dass Jesus nicht von Gott sein kann und wollen die nochmal genau wissen, was passiert ist. Und dann sagt der Junge, Alter, ich hab's euch doch schon gesagt, habt ihr nicht zugehört? Oder wollt ihr das etwa so ganz genau wissen, weil ihr auch diesem Jesus nachfolgen wollt oder was? Natürlich wollen die es nicht, das weiß er auch. Aber der fragt es dann so und dann empören sich die Pharisäer, nachfolgen, nee, wer ist eigentlich dieser Jesus? Wir sind Nachfolger von Mose und dieser New School Pleb da. Von dem wissen wir ja gar nicht, wo der herkommt. Und dann sagt der Junge wieder, was ist los? Der war blind und ich war blind und jetzt kann ich sehen. Ist doch völlig klar, wo der herkommt. Gott erhört ja nicht irgendwie irgendeinen Sünder und dann hin und her. Und am Ende werfen die den armen Jungen dann aus der Gemeinde raus und dann folgt er Jesus nach. Und Jesus disst am Ende dann nochmal die Pharisäer. Und dann sagt er, ich bin gekommen, um die Blinden sehen zu machen, sodass die Sehenden, und dass die Sehenden blind werden. Und die Pharisäer, hä, hast du uns jetzt blind genannt? Sind wir etwa blind? Und dann meinte er, nee, wenn ihr blind wärt, dann hättet ihr keine Schuld, aber ihr behauptet zu sehen und deswegen macht ihr euch sündig. Ziemlich abgedrehte Geschichte, in der ziemlich viel passiert. Und ohne das Wunder vom Anfang, was da irgendwo zwischen diesem Vorher und Nachher von diesem See passiert ist, funktioniert diese ganze Geschichte auch nicht. Und vor allem für den Blinden bedeutet dieses Wunder natürlich einen unfassbar krassen Einfluss, ein ganz neues Leben. Aber, und das ist jetzt mein zweiter Punkt, wer nur auf das Wunder aus ist und dann abschaltet, der verpasst eine ganze Menge. Weil in diesem Text geht es natürlich um eine ganze Menge mehr. Ne? Die Schuldfrage, wenn man krank ist, das Sabbatgesetz, Gesetzlichkeit, der Pharisäer, der Stellenwert von Mose und Jesus und so weiter und so weiter. Und wenn wir einfach nur aufhören zu lesen, weil da ist ja das Wunder passiert, dann haben wir am Ende ganz schön viel verpasst. Und zum Schluss jetzt nochmal zu dem harten Tobak, und da bin ich mir noch ein bisschen unsicher und habe auch selber nicht auf alles eine Antwort. Was passiert oder was ist, wenn einfach kein Wunder passiert in meinem Leben? Und wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß, ich bin in vielen Situationen kein besonders mutiger Mensch. Und das nervt mich. Und das nervt mich, weil ich mich davon einschränken lasse und nicht nur bei irgendwelchen Sachen, sondern auch bei Dingen, die mir echt wichtig sind. Und ich bete seit vielen, vielen Jahren und habe ganz viel für mich beten lassen. Und bis jetzt habe ich noch kein Befreiungswunder erlebt. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, dann finde ich das ganz schön gemein. Und dann hört man ja oft dieses Credo, wir sind Christen und wir haben die Autorität von Gott bekommen, richtig Vollmacht zu haben und ganz viele Wunder zu vollbringen. Und ich glaube natürlich, dass das stimmt, dass immer noch Wunder passieren. Aber so dieses, ich glaube, das kann nicht ganz so gemeint sein, dass wir dann durch die Gegend laufen und ständig Wunder erleben und dann quasi gar keine Probleme mehr haben. Und man könnte jetzt sagen, das ist einfach auch ziemlich offensichtlich, wenn man so auf die meisten Leben von Menschen guckt. Aber es gibt ja Menschen, die erleben sehr, sehr viele Wunder und es gibt welche, die haben halt noch gar keins erlebt. Ja. Also, und mir ist dann aufgefallen, was passiert eigentlich, wenn wir das gegenüberstellen zu den Zusagen, die es in der Bibel gibt und wenn wir die ernst nehmen. Wenn in der Bibel steht und Jesus sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, zum Beispiel. Und wenn er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, weil ich habe die Welt besiegt. Ja. Wenn er sagt, alle Dinge, das Gute und vermeintlich Schlechtes, wird uns zum Besten dienen. Wenn wir das alles ernst nehmen und uns dann vorstellen, ich laufe als Christ durch die Welt und ich habe die absolute Autorität und kann Wunder wirken. Jetzt, und zwar immer, wenn ich das will, sozusagen. Und dann habe ich mir gedacht, bin ich denn eigentlich noch schwach? Ja. Also bin ich schwach, wenn ich, gemobbt werde in der Schule und die schubsen mich rum und ich kann einfach beten und es passiert ein Wunder, ein Engel versiegelt den Mund von dem, der mich mobbt. Oder ich bin als Soldat im Krieg und ich weiß, alle Kugeln, die auf mich geschossen werden, die werden einfach von mir abprallen. Also ich glaube nicht, dass wir dann noch schwach wären. Im Gegenteil, dann wären wir ganz schöne Kings. Ja. Und hätte ich dann noch Angst, wenn ich einfach, weiß ich nicht, ich bin eingesperrt im Aufzug und habe Angst in engen Räumen und ich kann machen, dass der Aufzug wieder fährt und die Tür sich aufmacht und so, dann habe ich auch keine Angst mehr. Also brauche ich auch keine Angst haben. Oder, und dann ist diese Zusage von Jesus, dass er die Welt überwunden hat und wir deswegen keine Angst haben müssen wegen ihm, die ist ja irgendwie hinfällig. Und deswegen glaube ich irgendwie, das kann nicht, oder ich bin mir sicher, das kann nicht so gemeint sein, dass wir als diese Wundermans und Womens durch die Welt laufen und quasi ständig Wunder wirken können, wie es uns passt, sage ich mal so. Also so meint es natürlich niemand. Und allen ist klar, dass natürlich auch immer nur der Heilige Geist den Wunder wirkt und nicht wir. Aber trotzdem, ich fand diesen Gedanken super spannend. Und ich glaube natürlich trotzdem dran, dass Wunder passieren können und es auch immer noch tun. Und ich werde auch weiter ganz trotzig dafür beten, dass ich ein Wunder erlebe und dann irgendwann vielleicht doch ein mutiger Mensch bin. Aber ganz sicher lässt sich Gott nicht einfach vor unseren Karren spannen. Und am Ende ist es Gott, der entscheidet, was passiert und was nicht passiert. Und obwohl er da irgendwie souverän ist, macht es trotzdem einen Unterschied und lässt sich trotzdem Gott irgendwie gerne belabern durch unser Gebet. Ja, wieder bei der Hiskia-Geschichte, der dann gebetet hat und sagte, ich möchte nicht sterben. Und Gott hat sich dann auch nochmal umentschieden. Aber dieses meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, das funktioniert auf einer anderen Ebene. Auf einer Ebene, dass bei Gott die Dinge eben nicht so laufen wie in unserer Wirklichkeitswahrnehmung. Und da ist, glaube ich, schon eine Verbindung sogar zu diesen Wundern. Ja. Wenn Wunder unsere Wirklichkeitswahrnehmung aufbrechen, durch dieses rettende, unerwartete Eingreifen, dann, glaube ich, geht es in dieselbe Richtung, wie wenn wir verstehen oder versuchen zu verstehen, was dieses Paradoxe heißt, dass die Schwachen mächtig sind. Das ist ja auch eine ganz andere Wirklichkeitswahrnehmung. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich habe das Gefühl, dass diese Zusagen von Jesus, dass die tiefer gehen als diese reine Überlegung, wir können uns von allem frei wundern oder gewundert werden, vielleicht besser. Und zwar, weil diese Wirklichkeitswahrnehmung von den Zusagen, die verkennt nicht, dass in dem Leid auch eine Chance liegt. Und zwar kommt das Leid nicht von Gott, aber Gott ist so groß, dass er das Leid nutzen kann, um uns irgendwie was zu eröffnen oder uns irgendwie weiterzubringen oder irgendwie uns näher zu kommen. Ne? Also alles wird uns zum Besten dienen. Und ich glaube, da können wir uns, oder sollten wir uns darauf einlassen, dass wir da irgendwie einen Blick dafür bekommen, in diese neue Wirklichkeitswahrnehmung reinzukommen, in beiden Fällen. Dass halt die Wirklichkeit von Gott, dass da weder das Unmögliche unmöglich ist, und noch das Starke eigentlich das Starke ist. Und das ist super paradox und deswegen ganz schwierig. Vielleicht können wir es auch nie irgendwie raffen, aber ich glaube, das finde ich unfassbar faszinierend. Und vielleicht findet ihr auch faszinierend, dachte ich mir. und zum Schluss noch ein Gedanke, der mich selbst herausfordert und ich das selbst nicht hinkriege. Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, Wunder erlebt man vor allem in Grenzsituationen. Und nicht nur, aber wahrscheinlich vor allem. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum jemand, der flüchtet, irgendwie, weiß ich nicht, aus Afghanistan zu Fuß und hier nach Europa möchte, dass der wahrscheinlich unterwegs einiges an Wundern erleben wird. oder vielleicht auch, wenn man irgendwie eine besondere Krankheit hat oder so, ne? Oder irgendwie eine Situation hat, in der man alleine nicht rauskommt. Ich weiß nicht, ich kenne ja eure Probleme nicht. Also, dass diese Grenzsituationen, dass wir da Gott doch nochmal auf eine andere Art und Weise erleben und auch vielleicht sein Eingreifen, diese Wunder, da irgendwie einfach eher passieren. Und das Blöde ist, in so Grenzsituationen, nicht immer, aber kann man sich ja auch begeben, ne? So aus seiner aus dem, was man, wo man sich sicher fühlt, mal rausgehen und so. Und das ist gar nicht so leicht. Also ich kriege das zumindest nicht so gut hin. Und deswegen habe ich entschieden, dass ich Gott trotzdem einfach weiter in den Ohren liegen werde. Und zwar so lange, bis er mich befreit oder bis er mich erkennen lässt, dass es mir wirklich zum Besten dient. Da bin ich mir nämlich, sehe ich nämlich noch nicht so ganz in meinen Sachen. Ja, in der Zwischenzeit einfach versuchen, jeden Tag neu darauf zu vertrauen, dass Gott ein wirklich guter Hirte ist und dass er uns aus unserer gewohnten Wirklichkeitswahrnehmung rausreißen möchte und der das tun kann durch sein rettendes und unerwartetes Eingreifen. Amen.